Ich möchte euch einen Eindruck weitergeben, den ich habe. Keine Ahnung, was heute Morgen kommt. Keine Ahnung, was mit dieser Gemeinde passiert. Aber ich habe einen tiefen Eindruck für diese Woche, für diese Gemeinde. Und zwar habe ich den Eindruck, dass heute Morgen der Herr etwas vorhat mit dieser Gemeinde. Und dass er heute Morgen reden wird. Dass er sich heute Morgen offenbaren wird durch die Dinge, die er sich vorgenommen hat. Die er will und die er zu sagen hat. Und ich weiß nicht, wie er das tut. Das hat er mir nicht gesagt. Oder es ist nicht mein Eindruck. Aber mein Eindruck ist, er wird heute Morgen reden. Und er wird heute Morgen sich zeigen, seiner Gemeinde, was er will, was er denkt, wie er wirklich ist. Und es hat heute Morgen, geht es nicht um dich und auch nicht um mich. Heute Morgen geht es um ihn und um ihn allein und um das, was er will, was ihn ehrt. Und ich bin gespannt, was sich ereignet. Ich weiß es nicht. Aber warum sollte ich mit solchen Gedanken hinter dem Berg bleiben, wenn der Herr sagt, er will etwas tun? Die Dinge um uns ereignen sich ziemlich stark. Ja, stimmt, bevor ich es vergesse, da ist die Corona-Krise und die neuen Maßnahmen, die uns alle betreffen und die auch irgendwie an uns alle nagen, weil sie so unnatürlich ist, weil sie so stark unsere Lebensräume beeinträchtigen, wie wir das noch nie erlebt haben, weltweit. Und auch unter uns sind sie da, die Missklänge. Der Missklang zwischen dem, was uns beschäftigt und dem, worunter viele Menschen, es geht ja nicht nur um uns, viele Menschen abgrundtief leiden. Und das ist so schrill. Da ist die Disharmonie zwischen dem, was viele Menschen sich von dieser Welt erträumen und dem, was alles an Befürchtungen für sie im Raum steht. Kinder leben in ständiger Angst um ihr Leben. Das passiert heute, gerade jetzt. Weil sie in Kriegsgebieten leben und in dieser Welt aufwachsen müssen und nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht nicht mehr heute was zu essen haben. Andere Menschen wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben werden, weil sie ohne jegliche Grundlage sind für dieses Leben. Und das alles passiert, während wir heute Gottesdienst feiern. Als ich diese Predigt vorbereitet habe und den heutigen Predigtext zugrunde gelegt habe, habe ich mich gefragt, auf was wartest du? Auf was schaust du? Was kann dir, also mir ganz persönlich, was kann mir wirklich Hoffnung geben und Frieden geben? Und von woher, auch für euch, von woher kommt uns Hilfe? Und dann kam dieser Bibelabschnitt mir heute in den Tagen in meine Gedanken, über den ich heute sprechen möchte. Wenn ihr mögt, schlagt das letzte Buch der Bibel auf, die Offenbarung, und zwar das Kapitel 5. Johannes, könntest du mir hier oben ein bisschen mehr Licht geben? Ist das möglich? Danke. Und dort heißt es, oh super. Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Und Johannes, der Apostel, Johannes, der Schreiber der Offenbarung, der Seher, er sagt, da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Und die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hinausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen, voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben. Aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah und hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Was für ein gewaltiger Text. Was für eine gewaltige Schau, die Johannes sieht und das so klar sieht, so detailliert. Was er genau gesehen hat, wissen wir nicht. Er sagt immer, das sah aus wie. Er ringt nach Worten, um das zu beschreiben, diesen heiligen, diesen herrlichen Moment, was da plötzlich abgeht. Die Botschaft, in die Johannes uns einstimmen will, heißt, weine nicht, sei nicht traurig, sei nicht verzagt. Man stelle sich das vor, da ist ein Apostel, der ist, also 100 vielleicht, um 100 herum, und der weint. Er war im Exil auf der Insel Patmos. Er musste dorthin, aufgrund seines Glaubens, weil er von Jesus nicht die Klappe halten konnte. Und da bekommt er diese Offenbarung. Offenbarung. Hört sich gut an. Das griechische Wort, da kriegt jeder gleich Angst. Das heißt Apokalypsis. Ja, da denkt man gleich an irgendwelche Verschwörungstheorien, aber das ist es nicht. Es ist, Gott zeigt sich, Gott offenbart sich. Gott macht eine Tür auf und zeigt uns die Himmelswelt. Zeigt uns, hallo, hier auf dieser Erde, wir sind immer nur diesseitig. Es gibt noch was ganz anderes. Weine nicht. Siehe, das Lamm. Johannes durfte einen Blick hinter die Kulissen der Welt schauen. Er blickte das oberste Parlament des Kosmos und bekam Einblick in die Regierungszentrale des Universums. Es war umwerfend und gewaltig, was er zu sehen bekam. Und dann überleg mal, wenn du sowas siehst, und dann sollst du das irgendwie zu Papier bringen, was du da gesehen hast. Wie schwer das ist. Vor allen Dingen, er kannte das vielleicht selber nicht. Ja, das ist so, wie man sagt, der Straßenbelag in Neuen Jerusalem ist aus Gold. Ja, keine Ahnung, aber das sind Dinge, wo wir merken, das hat Wert für uns. Und das sieht er. der Chef aller Chefs und der Präsident aller Präsidenten und der Machthaber aller Mächtigen saß dort in seinem Regierungssessel und hat eine Regierungserklärung in seiner rechten Hand. Und in seiner rechten Hand, das heißt, das drückt Macht aus, das drückt Autorität aus, das drückt Stärke aus. In dieser Regierungserklärung war der Plan enthalten, dass die Weltgeschichte zum Ziel und die heillose Welt in eine heilsame Welt verwandelt werden soll. Und das dürfen wir wissen, dass es die Regierungserklärung Gottes gibt. Und bei allen Chaosmächten weiß ich, es gibt die Regierungserklärung Gottes. Und wenn er sie ausspricht für diese Welt, für diese Zeit, für seine Gemeinde, wer kann was dagegen tun, wenn er regiert? Was in dieser Welt und in meinem eigenen Leben passiert, das ist kein blinder Zufall und auch kein gnadenloses Schicksal. Alles, was geschieht, ist vielmehr planvoll. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir nur noch Marionetten sind in einem großen Spiel. Nein, das ist ganz bestimmt nicht damit gemeint. Aber alles, was sich ereignet, führt in ein größeres, übergeordnetes Ziel zu. Wir dürfen wissen, es wird regiert. Gegen alles Chaos, gegen alles, gegen alle Ungerechtigkeit, gegen alle Unwahrheit. Es wird regiert und er regiert. Nicht die Chaosmächte haben das endgültige Sagen und auch nicht Satan mit seinen ganzen Schergen. Nein, er, unser Gott, er wird hier majestätisch beschrieben mit Worten, ja, da kann man nur suchen nach Worten. Er sitzt im Regiment. Aber nun kommt es für Johannes zu einer großen Überraschung. Die Regierungserklärung Gottes ist versiegelt. Heute würde man sagen, wer hat das Passwort? Sie ist ein Buch, nicht mit einem, sondern mit 7 Passwörtern, mit 7 Siegeln, verschlüsselt. Und niemand ist da, der befugt ist, dieses Buch zu öffnen. Übrigens, niemand war auch da, diese Regierungserklärung von Gott, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, der umgeben ist von 1000 mal 1000 mal 1000 Engeln und was weiß ich, niemand war überhaupt in der Lage und hat sich getraut, diese Regierungserklärung von ihm zu nehmen, weil niemand bedeutungsvoll ist, weil niemand würdig ist. Niemand. Keiner. Johannes berichtet, und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Wer ist würdig? Wer ist überhaupt in der Lage? Das ist die notvolle Situation. Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen, dass endlich Gottes Regierungserklärung, dass die klar wird, dass die jetzt anfängt. Mir fehlen auch die Worte. Da ist der Architekt der neuen Weltordnung. Aber es finden sich keine Baumeister. Niemand ist in der Lage und niemand ist würdig. Niemand kann den Rettungsplan umsetzen, den Gott geplant hat. Überall werden nun Nachforschungen betrieben. Himmel und Erde werden in Bewegung gesetzt, um den zu finden, der diese Welt und ihre Menschen noch retten kann, der dieses Ding aufmacht und dass wir sehen, was da drin steht und dass das, was Gott will, dass das proklamiert wird, dass das jetzt passiert. Doch das Ergebnis ist erschreckend. Die Suche bleibt völlig erfolglos. Was haben nicht die Visionäre? Was haben nicht die Politiker und Denker unserer Zeit uns alles versprochen? Und dann ist es ihnen allen irgendwie doch um die Ohren geflogen. Und darum steht auch hier in der Offenbarung: Niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Viele Pläne wurden gemacht, in der Meinung, Sie würden uns ganz entscheidend weiterbringen. Friedenspläne, Sozialpläne, Erziehungspläne, Kriegspläne. Aber immer wieder scheiterten die Weltverbesserer an der Personalfrage. Die Namen der Herrscher und Firmenschilder wurden ständig ausgetauscht und gewechselt. Aber es bleibt immer derselbe Laden. Und es bleibt immer dasselbe Laden, weil immer noch nicht klar ist, wer kann das öffnen? Wer ist würdig? Wer? Darüber hat Johannes geweint. Was für eine Empathie. Was für eine große Schau, was er da gesehen hat. Das hat sein Denken und alles überstiegen. Das Begreifen. Bei der Frage, wer ist würdig, herrscht betretenes Schweigen. Aber in dieses kosmische Schweigen hinein ertönt dieses laute Schluchzen von Johannes, der hier weint. Er leidet mit uns allen darunter, dass die Geschichte unserer Welt und die unseres Lebens oft wie ein Buch ist mit 7 Siegeln. Unverständlich, unbegreiflich und ein einziges Rätsel. Ist es nicht uns allen zum Heulen zumute, wenn wir mit offenen Augen den Zustand unserer Welt betrachten oder gar den Zustand in unseren eigenen Reihen, den Zustand in unserem eigenen Leben, den Zustand in unseren eigenen Familien? Ja, da kann einem grausen. Wir wissen da nicht weiter. Aber es ist merkwürdig. Erst wenn ich darüber empfinde wie Johannes, komme ich in die richtige Stimmung. Und dann bekomme ich Hoffnung und dann bekomme ich Kraft, wie Dorothea heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 3 uns gelesen hat. Aber ich kam nicht mit euch mit überzeugenden Worten, sagt der Apostel, aber ich kam in der Erweisung von Kraft. Und hier offenbart sich Kraft, hier offenbart sich göttliches Geschehen, weil Gott kommt, weil Gott zu seinem Volk kommt, weil Gott in diese Welt hineinkommt. Wenn wir das verstehen, dann wird nichts so sehnlichst für uns wie dieses Kommen Jesu, dass er endlich kommt, dass er endlich kommt. Die richtige Haltung beginnt da, wo mir die Not dieser Welt, die Not der Menschen und auch meine eigene Not die Tränen in die Augen treibt. Es berührt uns, wenn Menschen um ihres Glaubens willen weltweit passiert das so viel, als Märtyrer ihr Leben lassen müssen, weil sie Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben, weil ihnen Jesus wichtiger ist als alles andere. Und das passiert in dieser Welt mehr denn je. Und die Ungerechtigkeiten im Kleinen und im Großen und unsere eigenen Fehltritte, die schrecklichen Terroranschläge rund um den Globus, Hungersnöte, Kinderschändung und Missbrauch jeglicher Art und dann die immer mehr zunehmenden Naturkatastrophen. Es wird nicht besser mit dieser Welt. Alles das passiert. Alles das passiert mitten unter uns. Das alles muss uns eigentlich doch zutiefst erschüttern. So ging es dem Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes. Er konnte mitfühlen mit den Menschen. Und das kann man umso mehr, wenn man den Weg, die Wahrheit und das Leben gefunden hat, wie ich letzte Woche gesagt habe. Wenn ich doch weiß, da ist ein Endziel. Wenn ich doch weiß, das war nicht das Letzte. Wenn ich doch weiß, wenn ich den Menschen auch nicht sagen kann auf die multiplen Probleme. Aber wenn ich doch weiß, da gibt es einen Ausweg. Jetzt schon. Wie wunderbar ist das. Ich muss doch darunter leiden, wenn ich mit ansehen muss, wenn junge Menschen systematisch ihr Leben verputschen und zugrunde richten. Wo passiert das nicht alles? Diese tiefe Gleichgültigkeit in Glaubensfragen in unserem Land, das muss mich doch bekümmern. Es müsste mich doch weinen lassen, dass mein Nachbar von Gott nichts wissen will, an Gott vorbeilebt und nie das Heil erlangen wird, weil er Jesus ablehnt, weil er ihn als Retter nie kennengelernt hat. Und es muss mich doch zum Heulen bringen, wenn ich meine eigene geistliche Trägheit und Gleichgültigkeit sehe, wenn ich mich wiederfinde in belanglose Wortgefechte und Nebensächlichkeit und den frommen Streit um das Kleine und Kleinlichste. Tränen werden nicht umsonst geweint. Echte Tränen. Johannes weint bitterlich über das verschlossene Buch des Lebens. Er wünscht sich deshalb so sehr die Ankunft des Retters, der helfen kann. Er wünscht sich einen, der all diese Not endlich ein Ende bereiten kann und wieder alles in den Begriff bekommt, der all das, was aus dem Ruder gelaufen ist, der es wieder gut machen kann. Suchen wir das nicht? Jemand, der es wieder gut machen kann? Das geht schon als Kind los. Wer macht es für sie gut? Ihre Eltern. Pusten hilft. Auf einmal hört Johannes, der Mann, der noch voller Tränen ist, der nur noch heulen kann über diese Welt, voller Zerstörung, voller Leid, Geschrei, Schmerz. Er hört eine Stimme, die trifft ihn. Weine nicht. Sieh einmal genau hin, wer dort ist, was hier gerade passiert. Es gibt einen, der helfen kann. Wir haben einen gefunden, der das Buch mit 7 Siegeln öffnen kann. Siehe, habe ich ja schon so oft gesagt, wenn in der Bibel steht, siehe, dann heißt es, hallo, hallo, jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit. Und er hört, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, aufzutun das Buch und seine 7 Siegeln. Johannes wischt sich die Tränen vom Gesicht und er schaut auf. Eigentlich erwartete er nun den Löwen von Juda, eine prächtige und mächtige, löwenstarke Erscheinung. Aber er ist überrascht und beschreibt, was er sieht. Er hört von einem Löwen und er sieht was anderes. Johannes, ich meine nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Techniker. Ist das nicht ein schönes Bild von unserem Herrn? Ich habe dafür eine Erklärung. Dieser Löwe, der ist für mich mein Herr, der sich für uns, für seine Gemeinde einsetzt nach außen hin. Gegen die Chaosmächte dieser Welt, gegen den Herrn der Finsternis. Da steht dieser Löwe und sagt, da können wir sagen, im Namen Jesu, du verschwindest. Alles, was nicht hingehört, diese bösen Mächte, Satan mit seinen Schergen, kann ich sagen, alles, was hier nicht hingehört, im Namen Jesu, so kann ich gebieten, so kann ich auftreten. Das ist für mich der Löwe. Aber wenn es intern geht, wenn es darum geht, wer mich zur Buße bringt, wer wirklich das Zepter in der Hand hat, wer die Siegel lösen kann, wer so ganz anders ist, der jegliche menschliche Logik von Kraft durchkreuzt wie ein geschlachtetes Lamm. Habt ihr schon mal ein geschlachtetes Lamm gesehen? Also abgezogen, ist es so nett, das Bildchen hier. Ja, das kleine Lämmchen sieht richtig nett aus. Aber ein geschlachtetes Lamm sieht so nicht aus. Das ist sehr fein gemalt. Ein geschlachtetes Lamm sieht so nicht aus. Das sieht anders aus. Das hat sich hingegeben. Und wir wissen um die geschlachteten Lämmer schon aus dem alten Bund. Und das zieht sich durch, wie der alte Bund mit hineingenommen wird in den neuen Bund. Das ist das Opferlamm, das geschlachtet ist für uns. Danke, Johannes. Du könntest das wieder ausmachen. Jesus wird jetzt auf einmal in den Mittelpunkt des Weltgeschehens gerückt. Er wird dargestellt als Opferlamm, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Und gerade als Opferlamm ist er löwenstark. Seine Stärke liegt in seinen Leiden. Seine Größe liegt in seinem Dienst und in seiner weltlichen Schwäche. Er wird so unbedeutend und seine Autorität liegt nicht in seiner Kraft, sondern in seiner Hingabe und in seiner Treue und in seiner Bereitschaft, für uns zu leiden. Hier passiert was. Die Großen dieser Welt werden als Lamm vorgestellt, aber schon bald zeigt sich unter ihrem Schafspelz die wahre Wolfs- und Löwennatur. Die Regenten dieser Welt haben das Blut vieler Menschen vergossen. Die Mächtigen dieser Welt zwingen die Völker mit Gewalt. Jesus gewinnt mit Liebe. Die Ideologen dieser Welt machen aus freien Menschen Sklaven. Jesus macht aus Sklaven freie Menschen. Johannes sieht Jesus, das Lamm Gottes, im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Er findet aus seinem Zustand der Trauer und der Resignation erst heraus, als sein Blick auf Jesus geht. Er findet erst durch den Blick auf Jesus eine neue Perspektive. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, der Blick auf Jesus verschafft dir und mir eine neue Erkenntnis und eine neue Offenbarung über alles. Und dieser Blick ist herrlich. Dieser Blick ist so schön, auch für Johannes. Er sieht das Lamm und er sieht, wie Jesus wirklich ist. Viele von uns sind erschöpft und niedergeschlagen. Die letzte Zeit war sehr anstrengend für viele von uns. Aber dieser Blick auf das Lamm, es möchte jetzt unseren Blick mit dem, wo wir gerade stehen und uns befinden in unserem Leben, auf Jesus lenken. Und nur auf Jesus lenken. Weil Jesus die Siegel öffnen kann, gilt für uns: Gib nicht auf, resigniere nicht, schau nicht auf das Diesseitige, sondern erhebe dich und blicke hinein in das Jenseitige. Es gibt einen, der deinem Leben wieder Sinn und Hoffnung und Kraft gibt. Er ist es. Schau nicht darauf, was du nur mit deinen Augen sehen kannst. Lege dein Leben und deine momentane Situation in seine Hand. Dann wirst du mit den Rätseln des Lebens und mit den Rätseln deines eigenen Lebens fertig. Und es gibt jemanden, der dir Hoffnung gibt für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Er ist auch die Antwort für sie. Verzage nicht. Bring dich unter diese Stärke des Lammes, der würdig ist, der alles gedreht hat, der den ganzen Kosmos gedreht hat, weil er allein würdig ist. Nur das Wort vom Kreuz löst das Rätsel meines Lebens. Denn das größte Rätsel meines Lebens ist die Sünde und ihre unheimliche Macht, die alles, sogar das Gute, das ich will, kaputt macht. Aus dieser Macht hat Jesus dich und mich losgekauft. Ich behaupte deshalb nicht, dass es nun keine Rätsel mehr gibt für mich. In vielen verstehen wir Gott kein bisschen, aber wir dürfen eines wissen: Wenn Jesus wiederkommt, gibt es keine Rätsel mehr. Dann wird alles klar und deutlich und verständlich und durchsichtig. Diese Wiederkunft Jesu, sein Kommen und sein Eingreifen wird für die Gläubigen mit einem großen Aha-Effekt verbunden. Wenn wir ihn sehen, vielleicht werden wir dann sagen: Aha, so war das damals gemeint. Und deshalb hast du das so gemacht. Und ich dachte, du willst das und das von mir. Ach, dazu war das gut, was ich nie verstanden habe. Wie wunderbar wird das sein. Jesus, das Lamm Gottes, wird diese große Regierungserklärung Gottes entgegennehmen. Er ist würdig, die Siegel zu brechen. Er allein ist fähig, den Heilsplan Gottes mit dem Kosmos zu führen. Jesus wird als Herr und Richter, als Kreator auf das Feierlichste hier vorgestellt. Nach dieser Vorstellung werden die Gebete der Heiligen von himmlischen Dienern feierlich Gott dargebracht. die vielen Gebete der Gläubigen, dass Gott doch endlich in das Weltgeschehen eingreifen möge. Sie sind jetzt erhört worden. Hier sehen wir, welche Bedeutung das Gebet hat. Unsere Gebete dringen durch bis zum Thron Gottes und werden erhört. Es kann sein, dass diese Erhörung auf sich warten lässt, aber sie bleibt nicht aus. So hochgeachtet sind stammelnde Gebete und Notschreie der Kinder Gottes, dass sie auf Schalen dem allmächtigen Gott übergeben werden, feierlich übergeben werden. Was passiert da in dieser Offenbarung von Johannes, in diesem göttlichen Geschehen, was er uns aufmalt? Das muss ein wundervoller Anblick gewesen sein, wenn die Siegel gebrochen werden. Darum wollen wir voller Zuversicht Gott vertrauen und im Gebet nicht ein Millimeter nachlassen, wenn wir doch sehen, welches Gewicht und welche Bedeutung unsere Gebete haben. Die irdische Gemeinde wird jetzt hineingenommen in diesen himmlischen Gottesdienst vor dem Thron Gottes. Wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, dann ragt die Ewigkeit, diese und die Herrlichkeit Gottes hier mitten hinein in unser Gemeindezentrum, mitten bei uns und am Stream, wie der Herr das immer auch macht, wie er das technisch wohl löst. Wenn wir hier zusammenkommen, dann wird dieser Raum zum Ort der Regierungserklärung Gottes, zum Platz der Anbetung des Lammes. Er verbindet alles und er verbindet auch uns. Ja, jetzt glaube ich, im Blick auf das Lamm haben wir die richtige Betriebstemperatur. Das Echo auf das Geschehen vor dem Thron Gottes ist gewaltig. Jetzt passiert etwas. Im Gegensatz zur peinlichen Stille, die herrschte, als niemand zu finden war, der würdig ist, diese Welt zu retten. Jetzt bricht in der Himmelswelt, bricht jetzt ein gewaltiger Lobpreis an. Ein neues Lied wird gesungen, das Agnus Dei, das Lamm Gottes, das Lied von ihm. Wenn wir es nochmal nachlesen wollen, es lohnt sich, das zu lesen, die Verse 9 bis 11. Siehe, ich will veranlassen. Halt, ich bin im falschen Kapitel. Und wir sangen ein neues Lied und sprachen: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus den Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Das ragt rein in unser eigenes Geschehen. Und das ist so großartig. Die vier Lichtgestalten vor dem Thron Gottes und die 24 Ältesten, die um das Lamm versammelt sind, stimmen das neue Lied der Rettung und Vollendung an. Als nächstes stimmen die vereinigten Engelchöre des Universums mit ein. Die Ewigkeit ist voller Leben durch unseren Gott und das Lamm. Aber es geht noch weiter. Am Ende stimmen die Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und im Meer sind, dieses neue Lied ein. Und ich sage euch, jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie muss sich beugen. Und wie wunderbar ist es, wenn dieser Tag kommt und dass wir sehen, wie viele machen das jetzt schon und sind begeistert davon, dass sie ihre Knie gebeugt haben vor dem Vater und dem Sohn. Das wird ein Triumph für unseren Gott sein und für alle, die ihn lieben und ihm folgen. Und damit deutet Johannes auf den Heilsplan Gottes. Weine nicht, siehe das Lamm Gottes. Das ist die Linie, die durch diese gewaltige Vision vom Ziel der Wege Gottes her sich durchzieht. Beides gehört zusammen und stimmt uns auf dieses Ereignis ein. Das Weinen, die Traurigkeit und der Blick auf das Lamm Gottes. Wer Jesus im Zentrum sieht, wird nicht nachlassen und beten und Großes von ihm erwarten. Wird nicht aufhören, ihn zu loben und anzubeten. Er wird nicht anders können, als sich mit seinem ganzen Leben dafür einzusetzen, dass der große Heilsplan Gottes verwirklicht wird. Wer ist würdig? Sind wir würdig? Sind wir für irgendwas würdig? Nein, aber wir wollen das auch gar nicht sein. Wir wollen würdig sein, diesen Herrn und diesen Gott anzubeten. Dafür sind wir würdig genug, weil er uns errettet hat, weil er uns geadelt hat, weil er uns rausgeholt hat, weil er uns zu Söhnen und zu Töchtern Gottes gemacht hat. Darum wollen wir das. Darum rufen wir laut, würdig ist das Lamm. Darum ist es uns wichtig und wichtiger als alles andere, dass seine Ehre hochgehalten wird, dass er geehrt wird durch seine Gemeinde. Dafür gibt es diese Gemeinde. Die Zukunft liegt in seinen Händen. Das sind die Hände, die sich für mich am Kreuz durchbohren ließen. Mit diesen Händen hat er meine Schuld weggenommen. Mit diesen Händen birgt er mich in seine Arme. Und mit diesen Händen öffnet er die Siegel, die seine Herrlichkeit offenbaren. Und darum ist es gut zu wissen, dass meine Zukunft sicher in seiner Hand liegt. Ja, es stimmt. Es gibt 1000 Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten. Aber es gibt nur einen Grund, sich nichts zu fürchten. Und der Grund ist Jesus, der kommen wird. Und der jetzt schon hineinragt mit seiner Herrlichkeit, weil er uns ein Pfand gegeben hat durch den Heiligen Geist. Darum feiern wir sein Kommen und haben unseren Blick heute und jetzt auf ihn gerichtet. Siehe, das Lamm. Ja, und wir bekennen, Jesus, du allein bist würdig und du allein bist herrlich. Wir verehren dich, Jesus Christus. Kommt bald wieder und wir hoffen, dass wir das noch sehen werden, ohne den Tod zu sehen. Wir hoffen, dass seine Herrlichkeit, die jetzt schon anbricht, dass die vollendet wird. Und wir beten ihn an als seine Gemeinde und hoffen, dass er regiert. Amen.